Der Psalm 9. Ich will dich preisen, Herr, mit meinem ganzen Herzen, will erzählen alle deine Wundertaten. In dir will ich mich freuen und jauchzen, will deinen Namen besingen, du Höchster. Während meine Feinde zurückweichen, stürzen und umkommen vor deinem Angesicht. Denn du hast ausgeführt mein Recht und meine Rechtssache. Du hast dich auf den Thron gesetzt, ein gerechter Richter. Du hast Nationen gescholten, den Gottlosen verloren gegeben, ihren Namen ausgelöscht für immer und ewig. Der Feind ist erledigt, zertrümmert für immer. Du hast Städte entvölkert, ihre Namensnennung verschwindet. Der Herr aber lässt sich nieder auf immer. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Und er wird richten. Die Welt in Gerechtigkeit wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. Dann ist der Herr dem Unterdrückten eine Festung in Zeiten der Bedrängnis. Und auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Singt dem Herrn, der Zion bewohnt, verkündet unter den Völkern seine Taten. Denn der vergossenes Blut einfordert, hat ihrer gedacht. Er hat das Schreien der Elenden nicht vergessen. Sei mir gnädig, Herr, sieh an mein Elend von Seiten meiner Hasser, indem du mich emporhebst aus den Toren des Todes, damit ich all dein Lob erzähle in den Toren der Tochter Zion, dass ich jauchze über deine Rettung. Versunken sind die Nationen in die Grube, die sie gemacht, in dem Netz, das sie versteckt haben, hat sich ihr eigener Fuß gefangen. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben. Er hat Gericht ausgeübt. Der Gottlose hat sich verstrickt im Werk seiner Hände. Mögen zum Scheol sich wenden die Gottlosen, alle Nationen, die Gott vergessen. Denn nicht für immer wird der Arme vergessen, noch geht der Elenden Hoffnung für ewig verloren. Steh auf, Herr, dass nicht der Mensch Gewalt habe. Mögen gerichtet werden die Nationen vor deinem Angesicht. Lege Furcht auf sie, Herr. Mögen die Nationen erkennen, dass sie nur Menschen sind.
Ja, vielen Dank dir, Mischa, für die Lesung. Unsere Welt steckt in einer Krise. Nein, eigentlich steckt unsere Welt in ganz vielen Krisen. Da haben wir die allgegenwärtige Gesundheitskrise, mit ihr verbunden eine wirtschaftliche Krise, eine politische Krise. Dann gibt es da ja auch noch die Klimakrise. Und gleichzeitig haben wir ganz verschiedene gesellschaftliche Krisen. Wir sind regelrecht umgeben von Krisen. Manche sind näher an uns dran und andere sind weiter weg und wieder andere scheinen uns gar nicht zu berühren. Ich weiß nicht, wie es uns so geht. Je länger man sich in einer Krise befindet, umso mehr passt man sich an die Umstände an, umso mehr wird die Krise vielleicht zur Realität, zur Normalität. Und irgendwie geht das Leben ja trotzdem weiter. Und auch David, er steckt mit seinem Volk, mit dem Volk Gottes in einer Krise. Nur ist er nicht einfach nur irgendein Bürger des Landes, sondern er ist der König. Und er steht an der Spitze. Er hat die Verantwortung. Und so schreibt er aus dieser Position, diesen Psalm 9, den wir jetzt gerade gehört haben. Nicht aus einer persönlichen Krise heraus, sondern aus einer nationalen Krise heraus. Und das Besondere hier ist, dass er nicht wie bisher ein Klagelied schreibt, sondern ein Loblied. So zumindest, wenn wir den Psalm 9 nur für sich betrachten. David erzählt zuerst, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Er ist dann betrübt über Dinge, die in der Gegenwart passieren und bittet Gott erneut so zu handeln, wie er es früher bereits getan hat. Und so ist dieser Psalm 9 eigentlich sehr positiv geprägt. Und man würde vielleicht zunächst gar nicht darauf kommen, dass David hier in einer Krise steckt. Es gibt aber einige Hinweise darauf, dass Psalm 9 und Psalm 10 Und Psalm 10 ist wiederum so ein ganz klassischer Klagepsalm, dass diese beiden Psalme ursprünglich einen Psalm gebildet haben. So ist es zumindest in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Da sind diese beiden Psalme nur ein Psalm. Und beide, Psalm 9 und Psalm 10, weisen inhaltlich sehr viele Bezüge zueinander auf und bilden irgendwo so eine Einheit. Und dennoch sind sie in der hebräischen Bibel und so auch in unseren aufgeteilt in zwei Psalmen. Wahrscheinlich gerade deshalb, weil Psalm 9 so ein Loblied ist und Psalm 10 ein Klagelied. Und so wollte man wahrscheinlich für die gemeinsame Anbetung einfach zwei getrennte, jeweils für sich stehende Lieder da haben. Denn in der Überschrift lesen wir, oder in Vers 1, dass David diesen Psalm für den Chorleiter schreibt. Also mit der Absicht, für des gemeinsamen Lobpreises, der gemeinsamen Anbetung des Volkes. David, er befindet sich mit seinem Volk, also in einer schwierigen Situation, aber entscheidet sich dennoch ganz bewusst dazu, Gott in dieser Bedrängnis zu preisen und zu loben. Und so habe ich den Psalm 9 überschrieben mit dem Titel Begeistert selbst in schwierigen Zeiten. Begeistert selbst in schwierigen Zeiten. David, er ist zutiefst begeistert von unserem Gott. Er beginnt damit, dass er Gott mit seinem ganzen Herzen preisen will, so wie wir das im ersten Lied gesungen haben. Er sagt, in meinem Gott, in dir will ich mich freuen und jauchzen, will deinen Namen Lob singen, besingen, du Höchster. Und er bringt zum Ausdruck, dass Gott selbst der Grund seiner Freude ist, der Grund seiner Begeisterung ist. Und ganz egal, welche Krise da gerade bei ihm im Hintergrund steckt, David ist zutiefst von Gott begeistert. Und so steigt er in diesen Lobpreis ein und fängt an, einen militärischen Sieg zu beschreiben. Da sind die Feinde, die zurückweichen, die Flucht ergreifen, die dann stolpern, stürzen und umkommen. Und während es im Hebräischen leider nicht so eindeutig ist, ob er jetzt auf ein Ereignis blickt, was sich gerade eben vor seinen Augen abspielt, oder ob es ein Ereignis war, das gerade vor kurzem passiert ist, oder ob er einfach nur etwas beschreibt, wovon er sich sicher ist, dass es so passieren wird. Das ist leider nicht eindeutig, aber was ganz deutlich ist und worum es David hier geht, ist, dass Gott derjenige ist, vor dem seine Feinde zugrunde gehen. Weil er derjenige ist, der Davids Angelegenheit übernommen hat. Natürlich, für einen militärischen Sieg ist es seine Armee, sind es seine Soldaten, die kämpfen und die den Sieg erringen. Aber David, er sieht Gott dahinter. Vor deinem Angesicht stürzen die Feinde. Ja, und er sagt, denn du hast ausgeführt mein Recht und meine Rechtssache. Du hast dich auf den Thron gesetzt, ein gerechter Richter. Und dann schaut er zurück auf Gottes früheres Handeln. Und er ist begeistert davon, dass Gott seine Macht über die Nationen, sein Machtwort über die Nationen gesprochen hat. Dass er sie angeschrien hat. Dass er die Gottlosen ausgerottet hat. Ihren Namen weggewischt hat für immer, wie mit einem Schwamm über die Tafel. Gott, er hat den Feind völlig erledigt. Er hat ihre Städte, wörtlich heißt es hier, entwurzelt. Nichts, was irgendwie noch an sie erinnern könnte, ist übrig geblieben. Ihr Andenken, jegliche Erinnerung an sie ist weg. Und demgegenüber aber lässt der Herr sich nieder auf immer. Er thront auf ewig. Ja, er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht und er richtet die ganze Welt, alle Völkerschaften, und zwar in Gerechtigkeit und in Geradheit. David erstellt hier Gott als den momentan amtierenden, den jetzt herrschenden und ewig bleibenden Richter dar. Und das ist, was ihn so sehr begeistert. Da kann keine Krise dran rütteln. Für ihn ist Gott der Höchste. Da ist niemand neben ihm. Und er ist der gerechte Richter über die ganze Erde. Wir leben in einer Zeit, in der der Schrei nach Gerechtigkeit so laut ist wie vielleicht noch nie. Egal, wo wir hinschauen, ob nach Hongkong, in den Libanon, zu uns nach Deutschland oder rüber in die Vereinigten Staaten. Und die Menschen, die haben die unterschiedlichsten Vorstellungen davon, wie Gerechtigkeit aussieht oder wie Gerechtigkeit auszusehen hat, was gerecht ist und was nicht. Und so werden sie aktiv, sie richten teilweise ihr ganzes Leben darauf aus, um für Gerechtigkeit zu kämpfen, um für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen. Und dann dreht sich alles um Rechte Einzelner oder die Rechte bestimmter Menschen, bestimmter Gruppen, von Minderheiten. Und man richtet sich so gegen alles Mögliche, gegen die Regierung, gegen bestimmte Systeme, gegen eine bestimmte Politik, gegen gewisse Leute, die eben eine andere Ansicht haben als man selbst. Und die Sache ist, dass auch Gott eine ganz konkrete Vorstellung von Gerechtigkeit hat. Gerechtigkeit ist im Alten wie auch im Neuen Testament ein ganz zentrales Thema. Und David, der ist er der von Gott eingesetzte König über sein Volk, über das Volk Gottes. Er vertritt als König eigentlich Gott, den Schöpfer auf der Erde. Und somit ist es seine Aufgabe, in seinem Reich, unter seiner Herrschaft, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und wenn wir einmal anschauen, was das Alte Testament über Gottes Idee von Gerechtigkeit sagen, der entsprechend gottesfürchtige Menschen in Israel oder allgemein gottesfürchtige Menschen leben sollten, so lässt sich das so in 5 Kategorien zusammenfassen. Die habe ich so in einem Artikel, die habe ich in einem Artikel entnommen, den ich hier in der Vorbereitung gelesen habe, und die fassen das eigentlich sehr gut, bringen das sehr gut auf den Punkt. Da ist zuerst auf die Gemeinschaft bezogen, gilt, dass andere einen Anspruch auf meinen Wohlstand haben, weshalb ich freiwillig geben muss. Also dem Prinzip der Sprüche folgend ist der Gerechte bereit, selbst Benachteiligung auf sich zu nehmen, wenn dadurch die Gemeinschaft einen Vorteil hat. Im Gegensatz dazu der Gottlose, der so eingestellt ist, dass er bereit ist, die Gemeinschaft leiden zu lassen oder dass sie einen Nachteil haben, wenn das für ihn einen Vorteil bedeutet. Der Gottesfürchtige erlebt so, auf die Gemeinschaft bezogen, dass diese gestärkt wird. Dann ist da die zweite Kategorie, die Geradheit oder die Aufrichtigkeit. Das ist ja das, was oder wie Gott dem Psalm entsprechend, David entsprechend, über die ganze Welt richtet. In Gerechtigkeit und in Geradheit. Und gemeint ist, dass jeder fair und mit Würde behandelt wird. In 3. Mose 24, Vers 22 heißt es, ihr sollt ein einheitliches Recht haben, für den Fremdling wie für den Einheimischen. Denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und in Jesaja 33, 15 wird so ein aufrichtiger Mensch beschrieben. Da heißt es, wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer es verschmäht, durch Bedrückung Gewinn zu machen, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen, wer seine Ohren verstopft, um nicht von Blutvergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen. Also wer unbestechlich ist und auf der Flucht vor dem Bösen ist, der lebt aufrichtig und gerade. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, die gemeinsame Verantwortung. Manchmal ist man für die Sünden anderer Menschen verantwortlich und an ihnen beteiligt. Und deshalb zieht Gott manchmal Familien, Gruppen, sogar ganze Nationen für die Sünden Einzelner in Mitverantwortung und richtet sie. Denken wir beispielsweise im Alten Testament an Achans Sünde oder an den Aufstand von Korah. wo Gott nicht nur die einzelne Person gestraft hat, sondern eine ganze Gruppe. Gerade weil das Umfeld viel dazu beiträgt, wie sich so ein Mensch charakterlich entwickelt. Wenn wir sündigen, dann wirken wir auch auf die Menschen um uns herum ein, wodurch sich dann sündige Verhaltensmuster etablieren. Auch wenn sie nur ganz unterschwellig sind, aber über Generationen hinweg werden sie weitergegeben. Und so gibt es dann auch gesellschaftlich so verankerte Lebensweisen, die sich zugunsten der Mächtigen, Wohlhabenden auswirken, aber diejenigen schwächen und unterdrücken, die wenig Einfluss, wenig Macht haben. Und so zieht Gott manchmal mehrere für das Vergehen Einzelner in Verantwortung. Und dann natürlich die Kategorie der individuellen Verantwortung. Schließlich ist der Einzelne für all seine Sünden selbst verantwortlich und muss dafür Verantwortung tragen. So heißt es dann in 5. Mose 24, 16, die Väter sollen nicht für die Kinder, noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeder soll für seine Sünde sterben. Und die letzte Kategorie ist so das Eintreten für andere. So muss sich Gottes Willen entsprechend besonders um die Armen und um die Ausgegrenzten gekümmert werden. Ein Thema, auf das David sich ganz besonders in diesem Psalm bezieht. Und deshalb auch hier einige Bibelstellen. In Sprüche 31, Vers 8 und 9 steht, tu deinen Mund auf für den Stummen, für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Tu deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Oder in Psalm 41, 1. Wohl dem, der sich des Armen annimmt. Der Herr wird ihn erretten zur bösen Zeit. Und in Psalm 146, Vers 7 bis 9 wird über Gott selbst gesagt, er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr, er behütet den Fremdling, er erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Das ist Gerechtigkeit in Gottes Augen. Und das macht sein gerechtes Richten aus. Das ist nicht ein Maßstab, nach dem Gott sich richtet, sondern er selbst ist der Maßstab, der gilt und der angelegt ist. Das ist nicht ein Prinzip außerhalb von Gott, dem sich Gott unterordnen müsste, sondern das ist, wie Gott selbst ist. Das ist, was ihm wichtig ist, wie sein Herz ist. Und das ist das, was David hier vor Augen hat. Und weshalb er auch so begeistert von unserem Gott ist. Das ist das Reich, für das David gelebt hat. Das ist diese bleibende Herrschaft Gottes. Und diesem Gott, der für diese Gerechtigkeit steht, den führt sich David in der Krise, in der er steckt, in der er mit dem Volk steckt, vor Augen. Das ist das, woran er sich erinnert. Sich diesen guten, mächtigen, gerechten, bleibenden Gott vor Augen zu führen, das gilt es auch uns zur Disziplin zu machen. Je öfter wir uns unseres Gottes bewusst werden, umso positiver wird auch unser ganzes Denken werden. Also umso mehr wird unser Denken von seiner Güte bestimmt sein. Und das hat nichts mit irgendwie jetzt so psychologischer Konditionierung unseres Denkens zu tun, auch wenn man das jetzt vielleicht wissenschaftlich so beschreiben würde, sondern es geht darum, Gottes ständiges Wirken und Handeln in unserem Leben wahrzunehmen. Dafür sensibel zu sein, dafür sensibel zu werden. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass diese Trampelpfade in unserem Kopf, die unsere Gedanken immer gehen, dass das diese Trampelpfade sind, bildlich gesprochen. Und solche Trampelpfade, sie entstehen nicht von heute auf morgen. Und wir wissen, wie unsere Gedanken immer wieder den gleichen Weg gehen und wie schwer es ist, unser Denken da zu ändern. Und deshalb müssen wir es uns zur Gewohnheit machen, uns Gott vor Augen zu führen. Das ist, was David in der Situation, in der er steckt, was ihn begeistert von Gott und wo er sagt, in dir freue ich mich, in dir jauchze ich. Und auch, ob wir in Krisenzeiten, so wie David, uns in Gott freuen können, hängt ganz davon ab, was oder wen wir in diesen Zeiten wahrnehmen. David, er ist begeistert von Gott, weil er der gerechte Richter ist, der für ihn kämpft und den David als König auf der Erde vertreten darf. Und so dürfen auch wir begeistert von Gott sein, weil er heute noch immer derselbe gerechte Richter ist, wie er es auch damals war. Und weil wir als seine Nachfolger unter seiner Herrschaft und damit auf seiner Seite stehen. Das ist so der erste Gedanke, den ich uns aus diesem Psalm mitgeben möchte. Wir dürfen begeistert davon sein, dass wir uns unter Gottes Herrschaft befinden. Der zweite Gedanke, den ich uns aus diesem Psalm mitgeben möchte, ist, dass wir zuversichtlich in Gottes Gegenwart leben dürfen. David, er hat bereits in Vers 8 die Perspektive gewechselt, während er so am Anfang direkt sich an Gott gewendet hat und ihn anspricht, wendet er sich nun dem Volk zu. Er sagt nicht mehr du, sondern er sagt er, der Herr. Er lässt sich nieder auf immer. Er hat seinen Thron aufgestellt. Er wird richten die Welt. Und jetzt, doch dem Unterdrückten ist der Herr eine hohe Feste. Eine hohe Feste in Zeiten der Bedrängnis. Er sagt, Gott ist für diejenigen, die von den Gottlosen unterdrückt werden, eine hohe Feste, eine Hochburg, eine sichere Zuflucht. Führen wir uns das einfach so vor Augen, was das bedeutet. Und stellen wir uns das einmal vor. Welches Gefühl so eine Hochburg für den Unterdrückten bedeuten muss. Geschützt hinter dicken Mauern auf einer Anhöhe zu sein. Egal, was sich da vor den Mauern abspielt, was da vor den Mauern vor sich geht, hinter den Mauern kann man sich geborgen fühlen, kann man sich sicher fühlen. In unserer Zeit kann man vielleicht so einen sehr weit abgelegenen, absolut sicheren Atomschutzbunker vorstellen mit einer eigenen Privatarmee. Egal, was in der Welt passieren sollte, wenn man da drin ist, man ist irgendwo sicher. Man kann sich sicher fühlen. Und David sagt, das ist, was Gott für den Unterdrückten ist. Er ist der Zufluchtsort, der Sicherheit und Geborgenheit verleiht und vermittelt. Und das bedeutet, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Die, die dich persönlich kennen, können mit dir rechnen. Denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Diejenigen, die nach Gott fragen, die nach ihm forschen, die ihn nach seinem Willen befragen, die an Gott interessiert sind, das sind diejenigen, die Gott persönlich kennen. Und das ist das, was seinen Namen kennen bedeutet. Nicht einfach nur gehört haben, sondern ihn persönlich kennen. Weil sie ihn persönlich kennen, wissen sie, dass Gott sie nicht verlässt. Der ausschlaggebende Punkt, dass man Sicherheit und Geborgenheit von Gott erfährt, ist, dass Gott der persönliche Zufluchtsort ist, ist, dass man Zugang zu Gott hat. Und ich erinnere mich an eine Predigt, die ich gehört habe, in der das, so wie ich finde, eigentlich sehr treffend veranschaulicht wurde. Wenn wir eine Krankheit haben und gesund werden wollen, dann ist es ein ausschlaggebender Punkt, dass wir Zugang zur richtigen Person haben. Weil die Person die nötige Erfahrung hat, das nötige Wissen, die nötige Bildung, Qualifikationen hat. Und wenn ich dann Zugang zu so einem Arzt habe, dann bekomme ich alles, was diese Person hat. Ich brauche nicht erst ihr Wissen selbst haben, mir selbst aneignen oder ihre Erfahrung, auch nicht ihre Qualifikation. Alles, was ich brauche, ist persönlichen Zugang zu dieser Person. Und wenn ich dann diese Person habe, dann bekomme ich alles, was diese Person mit sich bringt. Und das Gleiche gilt auch in Bezug auf Gott. Deshalb die Frage ist, was suchen wir? Suchen wir Schutz Oder suchen wir den Beschützer? Gott, er belohnt die, die ihn suchen, heißt es in Hebräer 11, Vers 6. Kann es sein, dass wir oft Gottes Wirken und Gottes Handeln suchen, anstatt seine Gegenwart? Wir wollen gerade genug von Gott haben, dass er uns segnet, aber nicht verändert. Wir wollen oft, dass er unseren Schmerz lindert, anstatt unsere Wunde zu heilen. Deshalb lasst uns zuerst Gottes Gegenwart suchen und nicht sein Handeln. Und David, er weiß, dass mit Gottes Gegenwart auch Gottes Schutz kommt. Und so fordert er dann in Vers 12 dazu auf, dem Herrn zu singen, der Zion bewohnt, ja, der in Jerusalem zu Hause ist. Man könnte auch sagen, der in Jerusalem sesshaft geworden ist. Und seine Taten den Völkern zu verkünden. Weil Gott es ist, der dem vergossenen Blut nachforscht. An die Opfer denkt. Er ist der, der die Blutschuld rächt. Und der das Schreien der Elenden nicht vergisst. Das ist die Zuversicht, die die Elenden haben. Die, die ihn suchen. Und für die Bewohner Jerusalems hatte das eine enorme Bedeutung, dass Gott den Zion